ich laufe da so rum, wie wenn ich was hätte, aber in Wirklichkeit war es nur vom Kistenschleppen. Am Freitag, wir haben ja so eine Sozialarbeit und dann fahren wir immer zu den Märkten rum und dann laden wir dort die Kisten ein und ich hatte den Job immer das ins Auto rein und dann muss man mit den schweren Dingern da so hinten rein und dann irgendwann geht es einem ins Kreuz und dann denke ich wenigstens noch 2, 3 Tage an unsere wunderbaren Gäste in unserem Obdachlosen und Hartz-IV-Empfänger Bistro, das ist dann eine tolle Sache. Darum spüre ich das so. Also, ich hoffe, dass das jetzt während der Predigt weggeht. Gut, was mich bewegt hat, war ganz am Anfang so mitzukriegen, das, was dir auf dem Herzen war, diese Einheit unter den Christen. Du hast ja so stark betont, das liegt dir so am Herzen, dass ich mir denke, hier fühle ich mich wohl. Ganz einfach. Weil meine eigene Lebensgeschichte ist so eine Kombination. Ich war ja Jesuit, im katholischen Bereich sehr tätig, dann 4 Jahre in einem Verlag tätig und dann in einer evangelisch-lutherischen Gemeinde. Dort wurde ich dann Pastor. Und nachdem 3 Jahre lang da gearbeitet habe, wurde ich dann eingeladen, nach Albershausen zu gehen. Das war 2000 und jetzt ist es 2011 und mein Vertrag läuft aus. Und ich freue mich wie ein junger Mann beim Abitur. Die ganze Welt steht einem wieder offen. Es kommen wieder ganz neue Sachen auf einen zu. Gut. Also das ist zu meinem Hintergrund. Also ich kann nicht mehr in Zäunen denken. Wir werden, wenn wir mal in den Himmel kommen, feststellen, dass keine Katholiken da sind. Aber auch keine evangelisch-lutherischen und evangelisch-selbstständigen. Und das ist jetzt das Schreckliche. Es gibt auch dort keine Freikirchler. Es sind alles nur Kinder des einen Vaters. Und das Letzte, was dort noch einmal aufgerichtet werden würde, das wären Zäune zwischen uns. Zäune sind im Denken Gottes nicht vorhanden. Das müssen wir können sehr eigene Gemeinschaften gründen. Also, es kann nie genug Gemeinden geben mit lustigem Format, mit eigenem Stallgeruch, mit allem drum und dran. Wunderbar! Das ist eine tolle Geschichte. Man fährt hier durch so ein kleines Dörfchen und kommt dann an so eine große Gemeinde hin. Ich meine, hier ist ja noch Wachstum. Gewaltig, nicht? Ich habe jetzt mitgekriegt, 8000 Einwohner hat Alfdorf mit allen eingemeindeten kleinen Bezirken drumherum. 8000. Wie viele von denen gehen am Sonntag in die evangelische Kirche? Welche in die katholische Kirche? Ziehen wir die ab? Da bleibt eine riesige Menge an Leuten noch übrig, ne? 10% würden uns ja schon reichen, ne? Wären 800, dann hier, wird ein bisschen eng. So. Gut, ich habe ein Thema für den heutigen Tag. Ich habe gefragt, was wäre denn so dran? Weil ich eigentlich nicht mag, dass ich immer meine Lieblingsthemen nehme. Aber das Blöde war jetzt, dass das, was so jetzt dran wäre, zufällig auch mein Lieblingsthema ist. Und deswegen machen wir es kurz und knackig heute, aber wir werden sicher Freude dran haben, weil es das Zentrum unseres Glaubens betrifft. Ich lese zum Anfang eine Schriftstelle vor. Da nahm Petrus das Wort und sagte zu ihm, also zu Jesus: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach: Wahrlich, sage euch, niemand hat Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker um meinetwillen und um der Heilsbotschaft willen verlassen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen, und in der künftigen Welt ewiges Leben. So. Sie haben alle gut zugehört? Was fällt an diesem Text auf? Da fällt was auf. Ganz komisch. Ganz seltsam. Nochmal. Niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker um meinetwillen und um der Heilsbotschaft willen verlassen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgung. Wann überliest sowas? Also es ist überhaupt kein Problem, ihr seid jetzt nicht geknickt und einschüttet, weil ihr es nicht gemerkt habt. Aber Jesus hat tatsächlich bei der zweiten Aufzählung die Väter weggelassen. Er hat den Vater weggelassen. Und das nicht ohne Grund. Weil, und er sagt ja auch an einer anderen Stelle, sagt er jetzt sehr deutlich, nennt niemand auf dieser Welt Vater. Weil dieser Platz für ihn besetzt ist. Er möchte nicht, dass durch die Erfahrungen, die wir in unserem Leben gesammelt haben, mit unseren eigenen Vätern, oder was noch viel schlimmer ist, mit unseren nicht vorhandenen Vätern, dass diese Erfahrungen sich auf seinen Vater im Himmel und unseren Vater überträgt. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich in unserem Land etwas Fatales ereignet. Zuerst einmal kamen ein paar Millionen Männer nicht mehr wieder. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Dann, die noch wieder kamen, waren bis über beide Ohren involviert in den Wiederaufbau dieses völlig zerstörten Landes. Die Kinder, die sie zeugten, bekamen ihre Väter schier nicht mit vor lauter Arbeit. Und die Kinder, die diese vaterlose Zeit, entweder ist kein Vater, weil er im Krieg geblieben ist, oder der Vater, der dann zurückkam, entweder krank, angeschlagen oder eben voll engagiert im Aufbau, die bekamen sie auch nicht mit. Und so haben sie gedacht und erlebt und gelebt, es gibt eigentlich gar nicht so richtig den Vater. Wenn, dann ist er nur da oder wieder nicht da. Und sie haben das weitergegeben an die nächste Generation. Der Aufbau ging ja dann weiter. Dann kam das Wirtschaftswunder. Es wurden die Männer reihenweise verbraucht in dem Aufbruch eines Landes von der totalen Zerstörtheit hinauf in eine der großen wirtschaftlichen Weltmächte. Das ist so die Generation unmittelbar, die jetzt in unsere Zeit hineinreicht. Kinder erlebten ihre Väter nur als einen Gedanken. Oder wenn er nach Hause kam, als erschöpftes Wesen, das im Sofa versank, sein Bierchen in der Hand und den Fernseher an und lasst mich bitte in Ruhe. Ich kann ein Lied davon singen, weil ich in der Jugendseelsorge mindestens 15 Jahre zugebracht habe und immer wieder in den Einzelgesprächen mitbekommen habe, wie sehr Kinder darunter gelitten haben, dass ihr Vater für sie kein Herz hatte. Das scheint sich jetzt in den letzten Jahren wieder zu ändern. Man sagt, der moderne Mann ist jetzt auch weicher und empfindsamer, auch für die eigenen Kinder und so. Aber es ist auf jeden Fall ein Erbe, über das zwei Generationen bis drei Generationen überhaupt keinen richtigen Begriff mehr haben von Vater. Keinen mehr haben. Da ist eine Leerstelle oder eine völlig verzerrte Stelle. Jesus würde wahrscheinlich sagen, um alles in der Welt, nehmt das nicht als Beispiel. Denn ich habe was ganz anderes für euch. Was ganz anderes. Ich möchte euch einen Vater beibringen, von dem er nicht einmal zu träumen wagt. Wir haben unsere Not mit unseren leiblichen Vätern. Manche Väter sagen sogar, ich bin doch genügend zu Hause. Aber die Zeit, die qualitativ wertvolle Zeit, die sie mit ihren Kindern verbringen, ist minimal. Man hat mal eine Umfrage gemacht bei Familien und so und hat dann die Mütter und die Väter gefragt, was sie denn so ihrer Einschätzung nach, wie viel Zeit sie pro Tag mit ihren Kindern zubringen. Also der Durchschnitt, was die Leute so angegeben haben, war, also bei den Männern war es, glaube ich, 38 Minuten. Und dann hat man das Ganze kontrolliert mit Videoaufnahmen. Und man ist diese Selbsteinschätzung hat man genommen und mit der Wirklichkeit verglichen. Es waren, glaube ich, 1,8 Minuten, die jeder mit seinem Kind zubrachte. Mehr war im Tag nicht drin. Und was das in einem Kind auslöst, ich denke an einen berühmten Film, wo nach der Beerdigung des Vaters der eine Sohn sagt, mein Gott, ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet, dass mein Vater nur einmal sagen würde, ich bin stolz auf dich. Oder ich hab dich lieb. Nichts. Nichts. Viele unserer Jugendlichen, unsere Kinder und Jugendlichen kennen von zu Hause nur ein einziges Gesprächsthema. Oder das sind vielleicht zwei. Was machen die Noten? Und wie sieht dein Zimmer aus? Nicht sehr viel mehr. Deine Leistung, dann kriegst du Taschengeld entsprechend und so. Deine Leistung ist gefragt. Und vielleicht kriegst du dann ein bisschen auch meine Zuwendung, wenn du ein Top-Typ bist. Wenn ich mit dir, jetzt sage ich es ganz krass, angeben kann. Ja, mein Sohn, der hat selbst Abitur mit 1,2 und so. Ich bin doch jemand, nicht? Hallo? Und der Sohn, der es nicht packt, der landet in der Psychiatrie. Weil der verzweifelt hinter diesem bisschen Anerkennung herläuft, wo er sagt, Gott, ich packe es ja nicht. Ich bin nicht so gestrickt. Ich habe drei Söhne und eine Pflegetochter. Der dritte Sohn ist das komplette Gegenstück von allen beiden anderen. Der ist so kreativ und so anders, der passt in kein normales westdeutsches Schulsystem hinein. Das ist der Einzige, der morgens aus dem Haus ging mit Schulranzen und nie in der Schule ankam. Und mittags kam er wieder von der Schule zurück, weil er in dieser Schule kaputt gegangen ist. Er ist ein Chaot ohne Ende. Wenn der in ein Zimmer hineinkommt, dann ist ungefähr in einer Dreiviertelstunde ist dieses Zimmer eine Raumstation oder irgendwas anderes. Umgebaut, umgeschickt, hinterlässt Spuren durchs ganze Haus. Wir wissen alles, wenn irgendwas fehlt aus irgendeinem Raum irgendwohin, es ist er. Es ist er. So ein. Ist es nicht schön genug? Gut. Wir haben uns oft gesagt, in einer normalen Familie, also meine Frau hat gesagt, wenn der in unserer Familie geboren worden wäre, wo sie groß gewachsen ist, der wäre windelweich geprügelt worden. Weil er so ein Chaot ist. So. Und deswegen, weil es diese Erfahrungen gibt, weil viele Menschen mit einer Riesennot durch ihr Leben gehen müssen, weil sie letztlich von dem Vater, das ist eben seine ganz spezielle Aufgabe, durch die Mutter empfangen sie viel Liebe und Geborgenheit und all diese kostbaren Dinge, aber zur Auferbauung der eigenen Persönlichkeit braucht es den Vater. Und deswegen lässt Jesus hier den Vater aus. Den kriegt ihr nicht mehr. Ihr bekommt einen anderen Vater. Etwas ganz anderes. Etwas, was es in keiner Religion der Welt gibt. Vorbereitet durch das Alte Testament. Es ist unglaublich, wie viel im Alten Testament von Gott als dem Vater die Rede ist. Das ist keine Erfindung des Neuen Testamentes. Das Alte Testament hat neben der Gotteserkenntnis Jahwe, der Gottesname, den man nicht mal aussprechen durfte. Man hat ja immer nur dann die Pünktchen drunter gemacht, damit man es nur Elohim liest, also der Herr, nur ja nicht Jahwe in den Mund nimmt, weil das ja der geheiligte Gottesname war. Neben diesem unglaublich distanzierten und das kann man ruhig sagen, religiösen Vorstellungen von Gott, gab es immer wieder schon das Bewusstsein, dass Gott ihr Vater ist. Trotzdem hat Jesus etwas Neues gebracht. Und das ist etwas, was auch nicht in ein normales Denken hineindringen kann. Ich lese es mal vor. Im Römerbrief schon als erstes. Alle, also das ist im Römerbrief im 8. Kapitel, übrigens das 8. Kapitel, davon könnte man allein leben, ja. Also das ist so ein Kapitel, da lässt sich unser Leben mitgestalten. Also alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Söhne und Töchter Gottes. Ihr habt doch nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wieder fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Ich komme nachher noch drauf zurück, aber zuerst müssen wir das mal sagen. Wahrscheinlich ist das ja schon bekannt. Ich wärme auch nur gerne kostbare Dinge unseres Glaubens auf, damit wir sie nur ja nicht mehr aus dem Herzen verlieren. Dieses Abba wird nur übersetzt mit Vater oder mit lieber Vater. Ich habe mal die Gaudi gemacht und habe in allen europäischen Sprachen in den Neuen Testamenten nachgeschaut. Und habe es auch da nirgendwo richtig übersetzt gefunden. Das ist verständlich. Denn die Leute, die die Bibel übersetzt haben, haben eigentlich das Gespür gehabt, das darf ich nicht so übersetzen, wie es da steht. Das darf ich nicht. Das ist zu peinlich. Das kommt zu nah. Man hat nicht den Mut gehabt, es richtig zu übersetzen. Richtig übersetzt heißt es tatsächlich, es ist Kindersprache, es heißt Papi, Daddy, Paps, wie auch immer man das Papa, wie man es auch nennen mag, es ist auch heute noch im Hebräischen das Wort, in dem kleine Kinder ihren Vater ansprechen. Jetzt müsst ihr mal klassisch vorstellen, was das bedeutet, wenn Jesus in einer Religion, die einen heiligen Respekt hatte vor Gott Zebaoth, dem Schöpfer Himmels und der Erde, diesem Jahwe, dessen Namen man nicht mal aussprechen konnte, wenn Jesus seine Jünger einlud, zu sagen, du darfst zu Gott Papi sagen. Hallo? Immerhin, Gott. Wenn dem so wäre, dann wäre das Ende aller Religion. In diesem einzigen Wörtchen aber steckt die absolute Revolution, die durch Jesus in diese Welt gekommen ist. Denn das kannten so die Juden nicht. Und ich glaube, dass einer der entscheidenden Gründe gegen Jesus war, dass sie gemerkt haben, der lehrt da etwas, was einfach eine Unverschämtheit ist. Das ist gotteslästerlich, was der da sagt. Gotteslästerlich. Ich kann doch nicht zu Gott, zu diesem Herr der Heerscharen, vor allen Dingen, wenn man sich mal an die Pharisäer erinnert, die ja ihr Leben ja minutiös nach 530 Geboten oder wie viel es waren, eingerichtet haben und genau befolgt haben, weil ja dieser Gott das ja alles so verlangt und alles ist so wichtig und die nur davon geträumt haben, würde doch Israel einen einzigen Tag lang mal alle Gebote halten, dann käme der Messias. Deswegen war Jesus nie ihr Messias. Durfte gar nicht sein. Außerdem hat er selber die Gesetze gebrochen. Also sowas ist garantiert kein Messias in ihrer Vorstellung. Die Schriftgelehrten genauso waren genauso irritiert von diesem Mann und seiner Art der Beziehung zu Jesus, zum Vater. Die waren irritiert davon. Die haben da wirklich größte Probleme mit gehabt. Und schauen wir nochmal in die Religionsgeschichte hinein. Es gibt nicht auch nur annähernd etwas Vergleichbares. Es gibt im Hinduismus ein bisschen so eine Richtung dahin, sich zu bergen in einer Gottheit oder so etwas. Aber das ist, das kommt nicht an das hier hin. Man stellt sich vor, ich kann zu Gott Papi sagen, dann hört dieser ganze fromme, religiöse Kruscht auf. Das, wo ich denke, ich müsste Leistung bringen. Stell dir ein Kind vor, sagen wir 6 Jahre, sitzt am Tisch und zappelt da rum und sagt, also ich muss schon sagen, ich bin jetzt schon einige Jahre bei euch und ich fühle mich ganz komisch. Könnt ihr nicht mal gucken, dass ich vielleicht eine kleine Arbeitsstelle kriege, wo ich ein bisschen Beitrag leisten kann hier zum Haushalt? Immerhin habe ich hier Kost und Logis frei. Da würden die Eltern wahrscheinlich sagen, sag mal, ist dir noch gut? Ist dir noch gut? Du bist unser Kind. Du bist unser Kind. Oder welche Mutter oder welcher Vater sagt, also jetzt, nee, also das ist eigentlich nicht mein Kind. Bloß weil es die Windel voll hält und stinkt. Ist das dann die normale Reaktion? Wir haben immer das Gefühl, wir müssten diesen Gott noch in irgendeiner Weise beeindrucken. Wie kleine Kinder, die ihren Papi beeindrucken. Guck mal, Papi, ich bin schon viel größer und stehe auf einem Eimer. Beeindrucken, in irgendeiner Form. Was habe ich... Wie viele Kinder versuchen auch wirklich tatsächlich ihre Eltern, das ist ja oft dann rührend, nicht? Also gestern habe ich so ein paar Fliesen noch angebracht, weil wir die Kaninchen reinnehmen und die Kaninchen fressen unsere ganzen Tapeten. Aber ich habe gesagt, ihr könnt mich jetzt gern haben. Ich fließe einfach jetzt da unten rum, da könnt ihr mal gucken, wie ihr diese Platten runterkriegt. Ja, gut. Und da war die Sandra dabei, also unsere Pflegetochter, nicht? Und hat dann so mitgeholfen. Das ist normal, dass ein Kind in irgendeiner Weise zeigen möchte, so, ich bin ja da und ich mache da auch mit und so. Man hat ja erst alleine wahrscheinlich zumindest ein Viertel schneller gemacht, aber das ist normal, dass ein Kind das will. Aber wenn das so Struktur eines normalen erwachsenen Menschen wird, Gott gegenüber, dann hat er verpasst, was durch Jesus in diese Welt gekommen ist. Wir müssen Gott nicht beeindrucken. Er ist unser Vater. Wir dürfen zu Papi sagen. Wir brauchen in dem Sinn keine Angst mehr zu haben. Ja, ist das dann für alle so? Nein, sicher nicht. Wenn es Menschen gibt, die sich nicht auf Gott einlassen wollen, die Liebe, die uns in Jesus angeboten ist, nicht annehmen wollen, dann begegnen sie Gott als Gott, als Richter. Deswegen ist es so wichtig, dass es eine Volksmission gibt, die das Volk zu erreichen versucht, weil es dort Menschen gibt, die einmal ihrem Richter gegenüberstehen werden. Keine Kinder Gottes, sondern Menschen, die gewusst haben, dass es Gott gibt, die von Jesus gehört haben und trotzdem sich auf ihn nicht eingelassen haben. Die haben eine ganz andere Gottesbeziehung. Das Privileg der Kinder Gottes ist, dass sie wirklich zu Gott Abba sagen können. Und hier spielt der Heilige Geist eine ganz große Rolle. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Es ist nachprüfbar. Das könnt ihr ausprobieren. Heute Abend im Bett, Kopf unter das Kopfkissen und dann mal sagen, du Papi. Und wenn ihr dann innerlich die Bezeugung habt, dass das auch angekommen ist und dass es wahr ist, dass dieses Verhältnis euch gehört als Kind Gottes, dann wisst ihr auch, dass der Heilige Geist in euch lebendig ist. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, dann auch Erben, Erben Gottes, Miterben Christi, wenn anders wir mitleiden, um auch mitverherrlicht zu werden. Also es ist kein, nirgendwo wird uns ein Honigschleckenleben oder wie man das nennen könnte, manche Leute denken ja, kommst du zum Christentum und so wird ja oft dann auch evangelisiert, was sehr unschön ist und sehr unwahr. Komm zu Jesus und alles wird bei dir Paletti sein. Deine Finanzen, deine Beziehung, dein Beruf, alles wird klappen, alles wird gelingen. Du brauchst bloß zu Jesus kommen. Das ist einfach nicht wahr. Es gibt Verfolgung, es gibt Angriffe, es gibt Notzeiten, es gibt Abschiede der härtesten Sorte. Und wir verstehen es nicht. Christen sind da nicht ausgenommen. Aber ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre zu ihm. Und keine Macht der Welt kann mich mehr von ihm trennen. Das ist eine solche Lebensqualität, so hohe Lebensqualität, dass man, ich glaube, jeder, der in irgendeiner Weise, wir können uns ja manchmal schon gar nicht mehr vorstellen, wie es Menschen geht, die versuchen, mit ihren eigenen Kräften durchs Leben zu kommen, mit wie viel Ängsten die zu tun haben. Was wird mit der Wirtschaft? Was wird mit meiner Gesundheit? Ich habe mit jemandem zu tun, der hat ununterbrochen bei der kleinsten Sache, was könnte das jetzt sein? Milzkrebs. Nicht? Ununterbrochen hat er mit sich, mit seinen Ängsten zu tun. Es könnte jetzt in seinem Körper irgendwas wieder aus den Fugen geraten. Er hat schon mal eine Operation hinter sich. Schrecklich. Schrecklich, so leben zu müssen. Das ist der Grund, warum wir uns eigentlich auf den Weg machen sollen. Es geht ja nicht nur ums ewige Leben. Das ist oft so ein bisschen so der letzte Hintergrund. Ja, damit du nicht verloren gehst und so. Hallo, es geht um dieses Leben hier. Jesus ist noch nicht gestorben für das Leben nach dem Tod, sondern für das Leben hier. Hier. Da macht es den Unterschied, wie ich lebe. Ob ich in Ängsten lebe, ob ich unter Druck lebe, ob ich immer denke, wie geht's weiter? Nicht? Ich meine, ich habe jetzt schon nur 50.000 auf dem Konto, aber es könnte ja auch wieder mal schlimmer werden und so. Hallo? Schrecklich. Das Beste, was uns passieren kann, ist genau das, was hier steht. Der Heilige Geist bestätigt unserem Herzen, unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Im Galaterbrief, das ist ein, also ganz unter uns, Wir können ja mal irgendwann mal Nachmittag, ich brauche zwei Stunden brauche ich dafür, mit euch mal den Galaterbrief zu lesen. Wisst ihr, dass der Galaterbrief für mich, der Römerbrief ist immer der hoch angesehene und wow, da ist ja so viel drin. Ist ja auch wahr, ist ja auch gut. Aber der Galaterbrief, der gehört an den Anfang des christlichen Lebens. Der ist dann an einem Stück geschrieben worden, das merkt man richtig. Da sind alle Sorten von Emotionen drin, von dem guten Paulus, der um seine Gemeinden in Galatien kämpft, verzweifelt kämpft, leidet. Und der sagt es, was der Unterschied ist zwischen Religion und Christentum. Und das muss jeder mal begriffen haben. Die meisten Christen, mit denen wir zu tun haben, können nicht sagen, was ein Unterschied sein soll zwischen Christentum und Religion. Die wissen das nicht. Für die ist das dasselbe. Und es gibt keinen schlimmeren Unterschied. Warum so viele Christen, in Anführungszeichen, mutlos, traurig und ja, schon gar nicht missionarisch durch diese Welt gehen, liegt daran, dass sie immer noch in Religion leben. Und Religion kennt aber nicht. Da deswegen nochmal eine Stelle, einfach noch zur Untermauerung. Weil ihr nun aber tatsächlich Kinder seid. Weil ihr nun aber tatsächlich Kinder seid. Hat Gott den Geist seines Sohnes in unser Herzen gesandt, der da ruft, Abba, Papi. Gott selbst hat, und das ist diese Revolution, die es in dieser Welt nicht noch einmal gibt, hat selbst in unser Herz hineingelegt, ein Verhältnis zu ihm, das sich selbst die kühnsten Theologen und weisesten Männer dieser Welt nicht ausdenken könnten. Er hat es in sie hineingelegt. Und wer das nicht kennt, der soll bitte auf die Knie gehen und so lange beten, sagen, Vater im Himmel, ich möchte dieses Aber-Verhältnis zu dir haben. Ich möchte zu dir Papi sagen und wissen, dass es genau das Wort ist, auf das du gewartet hast, was deinem innersten Wesen entspricht. Weil fragen wir uns doch mal selber, was gibt es für einen Grund, warum es uns gibt? Die meisten Menschen denken, wir sind hierzu da, und das hat ja der Katechismus auch so geschrieben, wir sind hierzu da, auf dieser Welt uns zu bewähren, nicht? Und praktisch wie die Versuchskaninchen durch die Gegend zu hoppeln und halbwegs vernünftig und Gott wohlgefällig unser Leben so hinzubringen, dass die Endabrechnung mit einem kleinen Plus endet. Letztlich ständig, bis dass der Sargdeckel zuklappt, unter Druck. Du musst so sein. Je nachdem, in welche Gemeinde ihr kommt, ihr habt ja hier noch ein Riesenglück, dass ihr hier in der VM seid. Aber es gibt Gemeinden, die setzen dich so unter Druck, dass man das Ganze, was dort abläuft, nur unter geistlichem Missbrauch einordnen könnte. Druck. Eine Mutter, ein Vater, können die Liebe ihres Kindes erzwingen? Wie viele Eltern haben versucht, zum Beispiel die Liebe ihrer Kinder zu kaufen? Immer mehr Geld. Immer mehr Geschenke. Und jetzt kommt diese Sache mit den Perlen vor die Säue. Sie drehen sich rum und beschmeißen ihre Eltern mit Dreck. Und das, was die Eltern sich einmal erhofft hatten, dass sie durch das, was sie an Geld und Mitteln und allem Wohlstand den Kindern gegeben haben, damit sie nur ja auch ein bisschen nett zu ihnen sind, stehen da vor einem Scherbenhaufen. Die Eltern, haben nicht auch nur annähernd das zurückbekommen, was sie sich versucht haben, in ihren Kindern zu erkaufen. Das geht eben nicht. Man kann Liebe nicht erzwingen und nicht erkaufen. Das weiß Gott. Er hat uns geschaffen. Er hat dieses Wahnsinnsrisiko eingegangen, dass er Menschen geschaffen hat, Wesen geschaffen hat, die einmal seine Partner werden könnten. Die frei sind, sich auch umzudrehen und sagen, du kannst mich gerne haben. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Ich lebe mein eigenes Leben, denn ich weiß, wie es mir gefällt. Und das ist besser so, als alles, was du denkst, was für mich richtig wäre. Das ist typisch. Das ist die Welt, die nicht begriffen hat, dass wir aus einem Grund geschaffen worden sind, dass Gott ein Gegenüber hat, das er lieben kann. Und wenn eines seiner Geschöpfe in seinem Herzen mit seinem ganzen zitternden Liebesvermögen, das er nun so hat, zu diesem Gott sagt, du Papi, ich hab dich lieb, dann ist Gott angekommen bei einem Menschen. Und sonst? Er wartet, er umwirbt, er schenkt diese wunderschöne Natur draußen. Guck doch mal, ist doch alles nur für dich gemacht. Warum muss die Sonne so fantastisch farblich untergehen wie in den letzten Tagen? Warum? Es gibt überhaupt keinen plausiblen Grund, warum die Sonne so untergehen muss. Warum braucht es diese Sterne? Braucht alles nichts. Auch der Mond, ich genieße, ich bin so ein Mond, die Japaner machen das auch immer gerne, die lieben den Mond über alles, nicht so. Gibt es ein schönes japanisches Gedicht. Da reitet einer in der Nacht hinaus, um den Mond zu sehen. Und er sieht den Mond und er ist ganz glücklich. Und dann kommt er unten in der letzten Zeile, indes mein Gaul Gras frisst. Ja, also da will er damit sagen, es gibt Menschen, die das nicht sehen. Die Schönheit dieser Welt die wegstecken als das Selbstverständlichste. Es ist einfach da, ja. Alles, was wir auch als Menschen selber empfinden können, ist alles nur zu meinem eigenen Vergnügen da und ich frage mich auch gar nicht, woher das kommt und wer das so sich mal gedacht hat. Nichts von dem. Ein scheußliches Dasein. Nicht nur für den Menschen, auch für Gott. Gott sucht überall seine Kinder, er sucht überall solche, die zu ihm sagen, du Papi, heute geht's mir nicht so gut. Ich wäre so froh, wenn du mir eine Portion Schwung oder Elan oder irgendwas verpassen würdest, dass es wenigstens bis heute Abend reicht. Das ist Beziehung. Das ist Kind-Vater. Und er möchte mit uns qualitativ wertvolle Zeit verbringen. Bitte nicht nur, ich habe ja nichts dagegen, aber nicht nur sagen, morgens habe ich dann meine stille Zeit und dann bin ich für den Rest des Tages eigentlich von diesem ganzen frommen Zeug befreit. Das ist keine Beziehung. Wenn ich heute Leute rumlaufen sehe, die meisten Leute laufen immer so herum. So herum. Die laufen alle so herum. Sie sind dauernd mit irgendjemand im Gespräch. Wir Christen sollten auch so herumlaufen. Wir brauchen keine Hand da hochheben, ans Ohr noch sonst was. Wir könnten immer mit ihm im Gespräch sein. Vater, ich danke dir. Jesus, ich liebe dich. Jesus, man kann alles Mögliche ihm sagen. Ich bin so froh, dass du ein Gott bist, der uns ganz nahe ist. Der nicht fern ist, der man nicht irgendwo, ich muss nach Jerusalem reisen, in den Tempel gehen und dann mich niederwerfen, sondern nein, er hat gesagt, hier sagt, vorbei ist es mit diesen heiligen Städten, in euch. Näher als du dir selber bist, bin ich dir. Jesus sagt ja, dass sogar er mit seinem Vater und dem Heiligen Geist kommen wird, bei uns zu wohnen. Können wir uns alle nicht vorstellen. Passt nicht in unseren Kopf hinein. Aber das sollte uns nicht hindern, daran zu glauben. Boah, ich darf Beziehung leben, ich darf Nähe leben. Noch einmal. Weil ihr nun aber tatsächlich Kinder seid, hat Gott, also den Kinder dieses Gottes seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Gott hat den Geist seines Sohnes, in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber Papi. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe durch Gott. Das kam ja schon eben mal vor mit diesem Erbe. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Erbe. Was erben wir eigentlich? Also im normalen Leben nicht, also wenn wir da jemals noch irgendwo eine Tante hätte, die wir nicht kennen, eine Großtante, die ein Gut irgendwo hat und ein paar Millionen noch auf der Kante und wir würden erfahren von diesem Erbe, ich hätte nichts dagegen. Ganz im Gegenteil, ich wäre ziemlich aufgeregt bei der Eröffnung des Testaments. Erbe ist an sich eine sehr, sehr positive Sache, es sei denn, man erbt die Schulden seiner Eltern. Aber sonst ist Erben etwas, was uns schon, was die Spannung in uns erhöht. Ja, da kommt etwas auf mich zu, das groß ist. Und wenn das Erbe Gottes ist, was ist das dann? Also, wenn man er hat in einer anderen Stelle heißt es, das Erbe, das Gott Abraham versprochen hat, also diese Fülle. Aber wenn man mal ernsthaft hinschaut, dann ist das Erbe, das Gott uns gibt, der Anteil an seiner Göttlichkeit. Haben wir uns zu sehr daran gewöhnt, dass wir auf ein ewiges Leben zugehen, in einer Qualität und Vollmacht, die wir uns nicht einmal in den kühnsten Träumen ausdenken können? Haben wir uns zu sehr daran gewöhnt, dass das auf uns wartet? Ich meine, ich komme aus der katholischen Kirche und die ist sehr jenseitig orientiert. Die hat auch alles so, was so an Texten während dem Gottesdienst gebetet wird, hat immer einen Trend fürs Jenseits. Demgegenüber muss man sagen, hallo, die Welt ist schon auch noch der Platz, in dem wir leben. Und wir leben nicht jetzt hier nur fürs Jenseits. Aber es kann dann auch passieren, dass man tatsächlich dieses Erbe Gottes aus dem Blick verliert. Wenn ich ein Kind Gottes bin, dann ist das eine solche Qualität, die in Zeit und Ewigkeit, in Zeit, hier und Ewigkeit nicht mehr zu überbieten ist. Ja. Erbe durch Gott. Was noch wichtig wäre, ist, ihr seid keine Sklaven mehr. Religion macht Menschen zu Sklaven. Unter der Rücksicht, wir wollen doch nur dein Bestes, ja? Wir wollen nur dein Bestes. Geschieht ohne Unterbrechung, Unterdrückung und Versklavung. Gemeindeleiter wollen ja nur das Beste für ihre Schafe. Und manipulieren sie. Steuern sie in die Richtung, in die sie denken, dass es richtig ist. Das ist alles Sklavenmentalität. Sie werden, so wie in einer Galeere, so werden auch in Gemeinden oft die Leute gleichgeschaltet. Und wer da nicht reinpasst, raus. Zum Glück passiert das nicht in der VM. Aber es ist da. Sklavenmentalität im Christentum, das ist etwas, was Nietzsche so aufgeregt hat. Das kann es eigentlich nicht sein. Und er hatte recht. Das demütige Selbstverständnis, das wir als Christen haben dürfen. Ich bin ein Kind Gottes. Ich habe es mir nicht verdient. Es ist reines Geschenk. Ich darf leben als ein Kind Gottes in dieser Welt, diesem Vater, den Schöpfer Himmels und der Erde, darf ich Papi nennen. Nichts von dem verdanke ich meiner Leistung. Ich möchte schließen mit einem Bild, das eine unserer Jugendlichen mal hatte und was ich so treffend finde. Sie hat, nachdem sie das mal so begriffen hatte mit dem Papa im Himmel und ihrer eigenen Rolle als Tochter, sah sie mit einem Mal ein großes Industriegebäude, aber mit vielen Stockwerken und Büros und allem drum und dran. Und sie läuft unten in der Pforte rein und der Pförtner grüßt sie, die kann direkt durchtausen, muss also keine Papiere noch sonst was abgeben. Sie fährt in den letzten Stock oben, wo dann die Patio ist, da der große Freiraum mit allem drum und dran. Aber vorher noch drei Vorzimmer. Und durch diese Vorzimmer rein, raus, rein, raus, rein, raus, in das Zimmer vom Chef. Und bei dem setzt sie sich auf den Schoß. Hallo Papi. Und der Papi lässt die Papiere liegen und dann legt den Hörer auf die Gabel und er kümmert sich um seine Tochter. Das war so ein Bild, was sie so gesehen hat. Und ich denke mir, sie hat alles begriffen. Ist heute noch im lebendigen Glauben unterwegs, macht einen wunderbaren Dienst. Aber das hat gereicht, um in ihrer Seele das einzubrennen, was uns als Christen geschenkt wurde durch Jesus. Und denkt mal, was das für Reaktionen in euch auslöst. Eine der schönsten Reaktionen, die es im Christentum gibt, ist, ich möchte meinem Papi Freude machen. Da kommt die andere Seite ins Spiel, die Gott immer mit im Blick hat. Da gibt es Menschen, die an irgendeiner Weise leiden und die seine Liebe und seine Hilfe bräuchten. Ich will meinem Papi Freude machen. Es war völlig anders als, du musst als Christ Nächstenliebe üben. Üb mal, Nächstenliebe. Und der andere, der dann den Nächstenliebe kriegt, der weiß ganz genau, das machst du nur aus egozentrischen Motiven, weil du musst natürlich als Christ Nächstenliebe üben. Sonst stimmt ja was nicht. Nein, ich mache meinem Papi Freude. Und ich möchte, dass Menschen diesen Vater kennenlernen. Ich möchte, dass die den kennenlernen. Wer will ich gar nicht? Dann ist ihnen am allermeisten geholfen. Wir haben in dieser obdachlosen Arbeit haben wir die wunderbare Erfahrung, wie Menschen auf die Füße kommen, weil man ihnen bloß einmal ihr Selbstwertgefühl ein Stück wieder auf die Füße hilft. Die werden behandelt in unserer Gesellschaft als der letzte Dreck. Und in unserem Heaven Underground, da leben sie und erfahren wenigstens einmal in der Woche volle Wertschätzung. Die kommen nicht mit ihrem Teller und kriegen dann einen Schlag Futter drauf, sondern wir fragen, was möchtest du? Was können wir dir bringen? Und dann werden sie bedient mit Serviette und Besteck und Blumen auf dem Tisch und allem, was da so dazugehört. Sie werden bedient. Als ein winziges kleines Zeichen, wie Gott eigentlich uns gegenüber sich verhält. Und warum wir das machen? Ich glaube einfach, dass sich Jesus sehr darüber freut, dass sich unser Papi im Himmel darüber freut. Er liebt doch diese Menschen. Jesus hat es uns doch vorgelebt, wie sehr er die Menschen liebt, die in der Gesellschaft an den Rand gerutscht sind, die hinten runtergeflogen sind. Sei es 100-mal aus eigener Schuld. Was geht das uns an? Wir versuchen nichts anderes, als dass diese Menschen an das Herz des Vaters kommen. Das hat einen Hauskreis, da kommen jetzt schon 8 von ihnen dazu, haben so manche, so, sind so 60, 70 Leute, die so zum Essen kommen und zur Abendandacht, aber der Hauskreis ist nochmal was ganz Eigenes, da geht es schon richtig in die Tiefe, die Hunger danach. Also wir sind umgeben von Menschen, die diesen wunderbaren Vater nicht kennen. Und wenn wir unserem Papi im Himmel mal richtig so ein Geburtstagsgeschenk machen wollen, dann beten wir für bestimmte Leute, die wir kennen, und sagen, Herr, wir wünschen uns zutiefst, dass dieser Mensch dir begegnet. Das kann ein paar Jahre dauern, spielt keine Rolle. Sollen Menschen mit Liebe umgeben und mit dem Gebet in die Ecke beten, sodass sie nur noch können, irgendwann mal sagen können, hey, ich möchte das haben, was du hast. Deinen Gott. Wie sagst du nochmal? Papi zu ihm? Das möchte ich auch. Amen.